NDR Info. Echo des Tages.
Ich weiß nicht, ob das Echo des Tages in seiner langen Geschichte schon mal mit Musik angefangen hat. Heute jedenfalls hat sich Lena auch in diese Sendung hineingesungen. Ihr erster Platz beim größten Schlagerwettbewerb der Welt ist gleich unser erstes Thema, inklusive Ankunft der Sängerin in ihrer Heimatstadt Hannover. Und damit willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon ist Wolfgang Müller. Außerdem geht es in dieser Sendung um die traurige Lage im ölverseuchten Golf von Mexiko. Dort ist auch der jüngste Versuch gescheitert, das Bohrloch zu verstopfen. Wir berichten über politische Planspiele zum Thema Sparen und mögliche Steuererhöhungen, über den Stand des Hochwassers an der Oder, über die erste Nacht ohne Ausgangssperre in Thailand und natürlich über das heutige Formel-1-Rennen in der Türkei und über das noch laufende Endspiel in der Handball-Champions League. Unfassbar, fantastisch, sensationell, verrückt, wahnsinnig, alles, was der deutsche Wortschatz in dieser Richtung bereithält, wurde in dieser Nacht schon verbraucht, sodass jetzt nur noch einige nüchterne Wörter übrig sind. Lena Meyer-Landroth, 19 Jahre alt, wohnhaft in Hannover, hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Ein Rückblick auf eine euphorische Nacht von Daniel Ronell.
And 12 points we dedicate to our friends in Germany.
Germany.
12 points from Denmark to our neighbors in Germany.
Soll einer noch behaupten, keiner habe Deutschland lieb? 28 Jahre nachdem Nicole mit weißer Gitarre ihre Friedensbotschaft in die Welt gesungen hat, hat nun ein neues Fräuleinwunder die Herzen erobert. Lena Meyer-Landroth. Sieg ist der zweite für Deutschland in der Geschichte des Eurovision Song Contest und löste einen Jubelsturm aus. Nicht nur in deutschen Wohnzimmern, sondern auch bei den Fans in der Telenor Arena vor den Toren Oslos.
Danke, Lena, du bist die Beste!
Auch die Einschaltquoten im Fernsehen waren eine kleine Sensation. Rund 15 Millionen Menschen sahen die große Finalshow. Jedes zweite deutsche TV-Gerät, das am Abend lief, war auf Lenas Satellite eingestellt. Solche Quoten gibt es sonst nur bei Fußball-Weltmeisterschaften. Aber der ganze Trubel scheint der 19 Jahre alten Lena, die vor 4 Monaten noch eine ganz normale Gymnasiastin war, nichts anzuhaben. Sie muss keine Rolle spielen, bleibt wie sie ist und hat immer eine passende Bemerkung auf Lager. Auch früh am Morgen, als sie auf der Party im Hotel vor lauter Schulterklopfern kaum noch vorankommt.
Ich versuche hier durchzukommen. Ihr müsst euch nicht schlagen, alles in Ordnung. Ich bin auch nur ein Mensch. Mir geht's total gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen feiern.
Viel ruhiger wird es in nächster Zeit aber kaum. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland warten auf Lena unzählige Medienauftritte. Auch eine Tour durch Europa ist geplant. Schließlich kennt man sie nun auch im Ausland, selbst wenn dem norwegischen Fernsehkommentator ihr ganzer Name noch etwas schwer über die Zunge ging.
Hier haben wir Winnern, Lena Landmeier-Landroth.
Nach einer langen Reihe von Misserfolgen also endlich mal wieder ein Feiertag. Nicht nur für die deutschen Grand Prix-Fans, sondern auch für Journalisten wie den ARD-Experten Jan Feddersen.
Das ist immer gut. Also man will ja immer ein bisschen mit zu den Siegern gehören. Und das finde ich, nach 28 Jahren war das mal Zeit, dass eine gute Performance aus der Bundesrepublik auch von Europa anerkannt wird. Sie hat am allercharmantesten 38 europäische Länder verführen können.
Bleiben noch 3 offene Fragen. Wo in Deutschland wird der Song Contest im kommenden Jahr 2011 stattfinden? Wie viele Jahre werden wir ab jetzt warten müssen, bis Deutschland wieder einmal gewinnt? Und wird Lena es schaffen, dass ihr Stern am Pophimmel dauerhaft strahlt?
Lena, die charmante Chaotin aus Hannover, unser neuer Satellit am europäischen Pophimmel. Heute Nachmittag ist dann Lena Meyer-Landroth von Oslo aus zurück in ihre Heimatstadt geflogen. Dort hat sie auch unser Reporter Florian Breitmeier erwartet, aber er war nicht ganz allein.
Mit halbstündiger Verspätung landete die Lufthansa-Maschine Eberswalde auf dem Flughafen Hannover. Zwei Deutschlandfahnen flatterten aus dem Cockpit. Ein 15 Meter langer roter Teppich war auf dem grauen Betonfeld ausgerollt. Für sie, für Lena Meyer-Landroth. Die 19-jährige Siegerin von Oslo wirkte trotz der vergangenen Stunden frisch und hellwach. Mit dem Megafon eines Polizeiwagens wandte sie sich an die Fans.
Ihr seid ganz schön verrückt und ich bin ganz schön überwältigt und versuche jetzt den Moment ein bisschen zu genießen, aber das ist unglaublich schwer, weil so viel auf mich einprasselt. Und Dankeschön!
Rund 3000 Menschen hatten Lena Meyer-Landroth einen begeisternden Empfang auf dem hannoverschen Flughafen bereitet. Mit Laola Wellen und Lena Lena rufen hatten sie sich die Zeit bis zur Ankunft der 19-Jährigen vertrieben. Eltern mit ihren Kindern waren da, Jugendliche oder einfach nur Reisende, die von Hannover aus weiterfliegen wollten.
Ich bin absolut gefesselt.
Wir haben gestern total mitgefiebert und ich freue mich voll, dass wir jetzt hier sind. Und wir sehen sie später auch nochmal. Wir fahren einfach überall hin. Wir versuchen auch Autogramme zu ergattern.
War einfach genial, nicht? Was sie da gestern Abend abgeschlossen hat. Und unglaublich eigentlich für alle. Und darum bin ich hier.
Der Song, der war halt anders als alle anderen und deshalb denke ich, dass sie gewonnen hat.
In schwarzer Lederjacke, weiß-violett gestreiftem Pullover, löchriger Jeans und roten Turnschuhen nahm Lena Meyer-Landroth dann auch strahlend die Glückwünsche des niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff entgegen.
Als Symbol der großen Freude in Niedersachsen, in Deutschland. Frau Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute Morgen gemeldet, bittet mich herzlich, Sie zu beglückwünschen, wenn Sie jetzt wieder deutschen Boden betreten. Und ich glaube, das sagt mehr als 1000 Worte, wie die Menschen sich freuen. Die sind seit Stunden hier, ganz kleine Kinder, ganz alte Leute und alle freuen sich mit.
Anschließend hielt Lena Meyer-Landroth noch einmal den Blumenstrauß in die Höhe und grüßte ihre Fans. Danach startete der Autokorso mit Polizeieskorte in Richtung hannoverscher Innenstadt.
Und dort hat sich Lena inzwischen ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. 28 Jahre nach Nicole, also wieder mal eine Deutsche ganz vorn in dem Popmusikwettbewerb Europas. Das ist auch unser Thema im heutigen Kommentar von Thomas Mohr.
Für uns Deutsche gibt es wenig kollektive nationale Glücksmomente. Momente, von denen man auch Jahre später noch ganz genau weiß, wie man sie in welcher Situation erlebt hat. Der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 war so ein Moment. Auch der dritte Platz bei der WM in Deutschland vor 4 Jahren im eigenen Land. Der Sieg beim Eurovision Song Contest in Oslo gehört jetzt auch in diese Reihe. Ein perfekter Auftritt, eine spannende Punktevergabe, Euphorie beim Sieg. Eine sympathische 19-jährige Abiturientin aus Hannover mit der Deutschlandfahne auf der Grand Prix-Bühne in Oslo. Ein unvergessliches Bild. Jahrelang war Deutschland beim Eurovision Song Contest wenig erfolgreich und schmollte. Alles Schiebung hieß es jedes Jahr nach einem hinteren Platz. Lautes Wehklagen, keiner mag Deutschland. Die Skandinavier schummeln sich gegenseitig die Punkte zu, Osteuropa erst recht. All diese Verschwörungstheorien wurden gestern Abend widerlegt. Es stimmt, Skandinavier lieben skandinavische Musik und geben sich deswegen aus voller Überzeugung gegenseitig Punkte. Wenn ihnen der Titel gefällt. Das gleiche gilt für die anderen europäischen Kulturräume, wie zum Beispiel den Balkan. Aber mit einem schlechten Auftritt kann auch ein gut vernetztes Land nicht gewinnen. Denn um zu siegen, braucht man Punkte von allen. Deutschland hat gestern aus 34 von 38 Ländern Punkte bekommen. Der Song von Lena Meyer-Landroth hat im Balkan genauso gepunktet wie in Skandinavien. Verschwörungstheoretiker müssen sich nun ein neues Thema suchen. Wenn Deutschland den Eurovision Song Contest gewinnen kann, dann kann jedes andere Land den Wettbewerb auch gewinnen. In diesem Jahr hat der Eurovision Song Contest überdurchschnittlich hohe nationale Aufmerksamkeit erreicht. Sicher auch ein Erfolg der neuen Kooperation kommerzieller und öffentlich-rechtlicher Medien. Das erste, ProSieben und die Popwellen der ARD haben in diesem Jahr gemeinsam unseren Star für Oslo gesucht. Im Nachhinein kann man anerkennend sagen, dass dieses gewagte Projekt ein voller Erfolg war. Deswegen feiern heute in Hannover nicht nur Lena, Stefan Raab und das Team. Auf der Bühne werden sich allerhand Senderchefs und Plattenbosse auf die Schulter klopfen. Aber diesen Männern sollte eines klar sein. Dass der Eurovision Song Contest in diesem Jahr national und international so erfolgreich verlaufen ist, ist ein reiner Glücksfall. Mit keinem anderen Teilnehmer aus der Castingshow wäre Deutschland so erfolgreich gewesen. Den Sieg, den ganz Deutschland jetzt feiert, haben wir nur dem Umstand zu verdanken, dass ein kleines Mädchen aus Hannover sich aus einer Laune heraus zufällig entschieden hat, an einem Casting teilzunehmen. Aber Glück muss man haben.
Ein Kommentar von Thomas Mohr im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Steuersenkungen, mehr Netto vom Brutto und wie die schönen Versprechen sonst noch gelautet haben, es waren nicht viele im Land, die wirklich an politische Wunder dieser Art geglaubt haben. Und in der Tat, die Pessimisten werden, wie meist, recht behalten. Nicht nur, dass keiner mehr ernsthaft über Steuersenkungen redet, es könnte eher in die andere Richtung gehen, Erhöhungen. Jedenfalls scheint es, dass im politischen Berlin die ersten Testballons in den Himmel steigen, um zu prüfen, wo der Aufschrei am lautesten wird. Die aktuelle Spar- und Steuerdiskussion fasst Georg Schwarte zusammen.
In einer Woche sitzen sie bei Angela Merkel im Kanzleramt zusammen auf dem Zettel dann der Haushalt 2011. An diesem Wochenende buchstabieren Union und FDP schon mal ihr Geheimrezept. 6 Buchstaben lang: Sparen.
Wir ziehen das Sparen vor. Es ist die leichteste Lösung für Politiker, an der Einnahmeschraube zu drehen, also die Steuerbelastung der Bürger zu erhöhen. Das ist aber in einer wirtschaftlichen Krisenphase der schlechteste Weg,
sagt FDP-Generalsekretär Lindner und steckt heute den Frontverlauf für die FDP ab. Sparen, streichen, kürzen, ja, höhere Steuern, nicht mit uns, sagt Lindner im Deutschlandfunk.
Steuererhöhungen sind für die FDP ausgeschlossen.
Da legten sich die Liberalen, die einst Steuersenkungen versprachen, an diesem Wochenende definitiv fest. Wirtschaftsminister Brüderle, Parteichef Westerwelle nennen Steuererhöhungen eine rote Linie. Genau die aber will Finanzminister Schäuble offenbar ignorieren. Zur Sanierung des Haushalts werden alle Bürger in einem für sie zumutbaren Maße beitragen müssen, so Schäuble, der Steuererhöhungen in der Bild am Sonntag ausdrücklich nicht ausschloss. Außerdem nennt Schäuble konkrete Bereiche mit Einsparpotenzial. Hartz-IV-Leistungen und Arbeitslosenhilfe nannte der Minister dabei ebenso wie den Gesundheitsbereich. Die Renten aber, das Versprechen gab Schäuble, würde die Regierung nicht antasten. FDP-Generalsekretär Lindner nahm sich ebenfalls den größten Haushaltsposten vor, den Sozialbereich der Ministerin von der Leyen.
Wir wollen nicht zuerst bei Rentnerinnen und Rentnern und bei Menschen ohne Arbeit sparen. Aber in einem so großen Etat gibt es ganz sicher auch Bürokratie, die abgebaut werden kann.
So könnte der Mietkostenzuschuss für Hartz-IV-Empfänger künftig pauschal und nicht mehr spitz abgerechnet werden. Bei der Mehrwertsteuer gäbe es überdies durchaus Potenzial für sinnvolle Verbesserungen. Mittlerweile diskutieren Abgeordnete der Koalition sogar die Rücknahme der umstrittenen Mehrwertsteuersenkungen für das Hotelgewerbe. Der FDP-Haushaltsexperte Fricke erklärte, es dürfe keinerlei Tabus mehr bei der Spardebatte geben. Auch die Bildung könne nicht von vornherein außen vor gelassen werden. Bei der Opposition große Skepsis. SPD-Generalsekretärin Nahles warnt vor blindem Subventionsabbau.
Zum Beispiel gelten als Subventionen auch die Nacht- und Schichtzuschläge, die steuerfrei sind. Das halte ich zum Beispiel für undenkbar, dass wir an dieser Stelle streichen.
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann kritisierte, die Koalition führe jetzt eine Kürzungsdebatte ohne Sinn und Verstand. Die Pläne seien Wahlbetrug. Erst seien Steuererleichterungen versprochen worden, jetzt müssten die Wähler mit Abgabenerhöhungen rechnen. DGB-Chef Sommer jedenfalls drohte bereits, falls die Sparmaßnahmen zulasten der kleinen Leute gingen, sollten alle wissen, die Gewerkschaften seien bereit, diesen Konflikt in die Betriebe zu tragen.
Noch immer kein Aufatmen an der Oder. Zwar sinken die Pegelstände an einigen Stellen leicht, der Druck auf die Deiche bleibt aber extrem hoch. Noch mehrere Tage lang sei auf 170 Kilometern entlang der Oder mit einer angespannten Lage zu rechnen, sagen die Experten. Dylan Polat über die Wachsamkeit an den Deichen.
In Frankfurt an der Oder und im Landkreis Märkisch-Oderland besteht immer noch Alarmstufe 3. Die größte Gefahr geht hier im Moment von der aus dem Osten kommenden Warte aus. So Günther Wartenberg vom Landesumweltamt.
Wir haben natürlich auch in der Warte einen langen Anstieg, bevor der eigentliche Scheiteldurchgang kommt. Und das ist ja das, was wir hier im unteren Bereich ab Wartemündung ja haben. Wir haben also einen gewissen Vorfülleffekt durch die Warte. Und die zweite Runde wird eigentlich insofern erwartet, dass wir in circa 3 Tagen damit rechnen, dass sie hier ist.
Ministerpräsident Matthias Platzeck hat sich heute ein Bild von der aktuellen Lage in Küstrin gemacht. An der Oderstadt laufen Warte und Oder zusammen. Um die 300.000 Liter Wasser fließen hier pro Minute durch die Mündung. Doch Ministerpräsident Platzeck entwarnt.
Für uns war das Schlimmste, wenn der Wartescheitel und der Oderscheitel sich heute oder morgen treffen würden. Das wird nicht der Fall sein. Die kommen nicht übereinander, dann hätten wir mindestens 97, wenn nicht mehr, sondern kommen hintereinander. Heißt allerdings für den Landrat, dass er ein längeres Hochwasser in seinem Bereich ab Küstrin hat. Die Aufgabe der nächsten Tage wird vor allen Dingen darin bestehen, die Aufmerksamkeit hochzuhalten.
Denn das Oderbruch liegt tiefer als die Oder, sodass bei einem kritischen Deichdurchbruch das ganze Gebiet in kurzer Zeit wie eine Badewanne volllaufen kann. Bis auf einige kleine Schwachstellen halten die modernisierten Deiche zurzeit sehr gut, so Landrat von Märkisch-Oderland Gernot Schmidt. Was ihm wie auch der Bevölkerung mehr Sorgen bereitet, das ist die große Biberpopulation im Oderbruch.
Wir haben also eine Menge Verbaue und wir müssen auch in Größenordnung die Biberröhren und so weiter verbauen. Wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wie wir die Biberpopulation im Oderbruch handeln. Und da, wo der Deich betroffen ist, da muss man auch zu anderen Mitteln greifen, auch vielleicht zu Maximalmitteln. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation werden wir da nicht viel Erfolg haben.
Zunächst halten die Deiche, bis auf kleinere Durchbrüche, die auch in normalen Zeiten vorkommen, keine größeren Schäden. Zumindest auf der deutschen Seite. Im polnischen Kostrzyn werden schon Siedlungen evakuiert. Denn wie weit die Deiche hier halten werden, kann keiner mit Gewissheit sagen. Es könnte gefährlich werden, so der polnische Feuerwehrmann Zbigniew Igras.
Die riesigen Wassermassen mit mitgeschwemmten Baumkronen stellen eine Gefahr für die Eisenbahnbrücke von Kostrzyn dar. Deshalb haben wir mit Steinen beladene Waggons auf die Schienen gestellt, um die relativ alten Brückenpfeiler zu entlasten.
Trotz der ausbleibenden Überschwemmung ist entlang der Oder, also nach wie vor, Hochbetrieb angesagt. Vor allem bei kräftigem Niederschlag könnte sich die Lage wieder verschlimmern. Für die Deichläufer heißt es also bis dahin, Deiche ablaufen, Biber suchen, Schwachstellen finden.
Wenn es ein Thema gibt dieser Tage, das einen sozusagen aus großer Entfernung depressiv machen kann, dann ist das die Lage im Golf von Mexiko. Auch der jüngste Versuch, das Bohrloch am Meeresgrund zu verschließen, ist fehlgeschlagen. BP redet, Obama zappelt und das Öl fließt. Rüdiger Paulert über Enttäuschung und Ratlosigkeit an der Südküste der USA.
Die Golfküste wankt, heißt es in fetten Lettern auf der Titelseite der Washington Post. Topkill gestorben, schreibt der Internetdienst Huffington Post. Die Enttäuschung über den Fehlschlag BPs, das Bohrloch in 1500 Meter Tiefe auf dem Grund des Golfs von Mexiko zu schließen, ist in den Vereinigten Staaten groß.
I'm devastated.
Ich bin am Boden zerstört, sagt Billy Nungesser, der Präsident der am stärksten durch die Ölkatastrophe betroffenen Region, ganz im Süden des Staates Louisiana. In der vergangenen Nacht musste der für den Einsatz am Golf verantwortliche BP-Geschäftsführer Doug Suttles das Scheitern der Aktion Topkill endgültig einräumen. Nach drei vollen Tagen mit der Methode Topkill haben wir es nicht geschafft, das Bohrloch zu schließen, sodass wir jetzt zu einer anderen Option wechseln und versuchen, unter Wasser einen Deckel auf das Steigrohr zu setzen. Durch ein Ventil im Deckel solle das Öl dann zu einem Tanker abgesaugt werden. Damit dieses nicht, wie beim Versuch mit einer großen Glocke vor 4 Wochen, scheitere, werde der Deckel mit heißem Wasser gewärmt. Allerdings werde der Deckel das Bohrloch nicht hermetisch abriegeln, schränkte Suttles ein, sodass dann zwar fast alles, aber eben nicht alles abgesaugt werde. Bis zum Abschluss des neuen Versuchs vergingen 4 bis 7 Tage, so Suttles. Mehrfach unterstützte ihn bei der Pressekonferenz die Einsatzleiterin der amerikanischen Küstenwache, Mary Landry. Fast entschuldigend sagte sie,
There's no silver bullet to stop this leak.
Es gibt keine Wunderwaffe, die dieses Loch verschließt. Auch die bisher gescheiterten Versuche hätten immer nur eine Übergangslösung dargestellt. Die endgültige Lösung des Problems kann nur durch eine Entlastungsbohrung kommen. Es war niemals Topkill oder der nun kommende Versuch. Wir brauchen endlich die Entlastungsbohrung. Doch ihre Fertigstellung wird noch bis August dauern. Deshalb rückt jetzt neben dem neuen Versuch wieder die Bekämpfung des Öls im Wasser und an den Küsten in den Vordergrund. Mary Landry von der Küstenwache betonte, dass man weiterhin aggressiv alles tun werde, um zu verhindern, dass das Öl die Strände verschmutzt und die Sumpfgebiete zerstört. Geradezu stolz präsentierte sie eine kurze Bilanz. Wir haben im Moment Öl nur entlang eines 160 Kilometer langen Küstenstreifens und auf einer Fläche von weniger als 1 Quadratkilometer Sumpfgebiet. Angesichts des weiter austretenden Öls und der nun beginnenden Hurrikansaison fürchten Experten eine weitere Ausbreitung des Öls. Bezirkspräsident Billy Nungesser fordert deshalb den schnellen Bau von Dämmen zum Schutz der Sumpfgebiete. Sie wissen, wenn wir dies nicht tun, verlieren wir das Küstengebiet im Staat Louisiana für immer. Es ist die einzige Möglichkeit, das Öl aus dem Sumpfgebiet herauszuhalten.
In der Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Es ist 18.49 Uhr. Wladimir Putin scheint immer wieder für eine Überraschung gut zu sein. Bislang war der russische Ministerpräsident nicht eben als glühender Vorkämpfer der Meinungsfreiheit in Erscheinung getreten. Jetzt aber hat er Bemerkungen gemacht, die in ganz Russland aufhorchen lassen. Und natürlich fragen sich viele, wie ist das zu verstehen? So auch unser Korrespondent in Moskau, Hermann Krause.
Bürgerrechtler und Oppositionelle sind erst einmal noch vorsichtig, dennoch haben die Äußerungen Putins bereits eine innenpolitische Debatte ausgelöst. Der Ministerpräsident, eher als Hardliner gegenüber Kritikern bekannt, forderte auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in St. Petersburg die Behörden auf, endlich das Recht auf Demonstrationen zu respektieren. Freie Meinungsäußerung sei in der russischen Verfassung garantiert. Die örtlichen Behörden hätten kein Recht, friedliche Kundgebungen Andersdenkender zu verbieten, so Putin während eines Dialogs, an dem auch Mitglieder der Oppositionsbewegung Anderes Russland von Garry Kasparow teilnahmen. Ob die Aussagen Putins tatsächlich so etwas wie eine Wende in der russischen Innenpolitik bedeuten, wird sich am Montagabend zeigen. Anderes Russland hat zu Demonstrationen in Moskau und St. Petersburg aufgerufen, und zwar an nicht von der Polizei genehmigten Plätzen in den Innenstädten. Vermutet wird, dass auf Putin und Präsident Medvedev Druck wegen der ewigen Demonstrationsverbote ausgeübt wird. Das Weiße Haus in Washington forderte die russische Regierung mehrfach zu einem Umdenken auf. Amnesty International kritisierte in seinem jüngsten Jahresbericht, hier in Moskau vorgestellt, die brutalen Übergriffe auf Oppositionelle. Wie diese aussehen, hat der Grünen-Politiker Volker Beck bei Schwulendemos in Moskau des Öfteren erlebt. Eine Protestveranstaltung am Samstag mit ihm wäre von Spezialeinheiten des Innenministeriums auch sofort wieder aufgelöst worden. Der russische Schwulenverband, unterstützt auch von Aktivisten aus Großbritannien und den USA, lieferte sich jedoch ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Am Ende gelang es den Homosexuellen, für wenige Minuten eine Fahne auf einer Zufahrtsstraße Moskaus auszurollen. Verbot oder Genehmigung von Demonstrationen obliegt auch in Russland den örtlichen Behörden. Dennoch wird es kein Bürgermeister wagen, sich gegen Putin oder Medvedev zu stellen. Juri Luschkow, der Moskauer Bürgermeister, hatte die eher harmlosen G-Aktionen als Teufelswerk bezeichnet und Homosexualität als Krankheit tituliert. Er werde Schwulendemos in Moskau niemals genehmigen.
Hat sich die Lage in Thailand beruhigt? Vor 10 Tagen war die Armee in Bangkok gewaltsam gegen die Demonstranten, die sogenannten Rothemden, vorgegangen. Außerdem wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Heute endlich hat die Stadt die erste Nacht ohne Ausgangssperre erlebt. Und es blieb friedlich. Bernd Muschborowska berichtet.
Premierminister Abhisit Vejjajiva hatte gestern die über Bangkok und mehr als 20 weitere Provinzen verhängte nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, weil die Lage inzwischen wieder unter Kontrolle sei. Vorgezogene Neuwahlen seien aber in diesem Jahr unwahrscheinlich. Zunächst müsse eine nationale Versöhnung eingeleitet und vorangebracht werden, sagte Abhisit gestern in Bangkok. Wenn es uns gelingt, dabei alle Seiten einzubinden, einschließlich der Rothemden und der Oppositionsparteien, und wenn die Regierung und das Parlament in den nächsten Monaten ohne Probleme ihre Arbeit machen können, dann wäre das richtige Umfeld für Neuwahlen. Politische Beobachter sehen jedoch nur geringe Chancen für eine nationale Versöhnung in Thailand. Der Politologe Thitinan Pongsudhirak von der Chulalongkorn-Universität in Bangkok ist der Meinung, der Versöhnungsplan der Regierung werde von den Rothemden nicht als glaubwürdig angesehen. Die Regierung ist eine Seite in diesem Konflikt, eine Seite in der Spaltung der Gesellschaft. Es wird sehr schwer, eigentlich fast unmöglich, für die Regierung eine nationale Versöhnung einzuleiten. Während die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wurde, bleibt der Ausnahmezustand in Bangkok und den Provinzen im Norden und Nordosten Thailands weiter in Kraft. Die Regierung hat in den Hochburgen der Rothemden die Sicherheitsvorkehrungen sogar noch verschärft. Es wird vermutet, dass zahlreiche regionale und lokale Anführer der Rothemden mit ihren Anhängern in den Untergrund gegangen sind und Anschläge auf öffentliche Einrichtungen planen. In den vergangenen 10 Tagen waren bereits zahlreiche Provinzverwaltungsgebäude und Schulen in Brand gesetzt worden. Bei den Anhängern der Rothemden ist die Wut auf die Regierung noch immer groß. Ein Essensverkäufer aus der Provinz Ratchaburi. Ich glaube, es wird keinen Frieden geben in Thailand. Immer mehr Leute kommen heraus, um zu kämpfen und erneut zu demonstrieren. Im Moment ist es ruhig, denn noch gilt der Ausnahmezustand mit den strengen Regelungen. Aber wenn der erstmal aufgehoben wird, geht es wieder los. Ein anderer Bauer aus Ratchaburi klagte über die ungerechte Behandlung der Rothemden. Die Gelbhemden Rothemden haben so viele Gesetze gebrochen und keiner von denen wurde zur Verantwortung gezogen. Die Rothemden werden immer ganz schnell vor Gericht gebracht und bestraft. Was soll das? Ich finde das ungerecht. Deshalb sind wir auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Regierung sollen im Juni jedoch auch Anklagen gegen die Anführer der sogenannten Gelbhemden erhoben werden, die vor 2 Jahren unter anderem den Flughafen von Bangkok tagelang besetzt hatten. Die Gelbhemden hatten gegen die damalige Regierung aus dem Thaksin-Lager demonstriert.
Bernd Muschborowska über die Lage in Thailand. Und damit kommen wir zum Sport an diesem Wochenende, unter anderem mit dem Ergebnis des heutigen Rennens in der Formel 1 und mit dem Endspiel in der Handball-Champions League. Bei mir im Studio jetzt Rolf-Rainer Gex.
Und mit diesem Thema beginnen wir auch, denn in Köln kämpft der THW Kiel um die Krone des europäischen Vereinshandballs. Im Endspiel der Champions League zum Abschluss des erstmals ausgetragenen Final Four-Turniers spielen die Kieler gegen den FC Barcelona. Und Kai Hoffmann ist für uns live in der Kölner Arena. Wie stehen denn die Chancen?
Also im Moment stehen die Kieler ein bisschen auf verlorenem Posten gegen einen FC Barcelona, der es richtig wissen will an diesem Abend. Die Spanier führen 20-17 und bislang haben die Kieler nicht viele Ideen, wie sie das Abwehrbollwerk des Rekord-Champions-League-Siegers da hinten irgendwie knacken können. Sie leisten sich einfach zu viele Würfe, die dann eben nicht ins Tor gehen. Da steht allerdings mit David Barufet auch ein Mann, der ist schon Legende. Er könnte heute seinen 7. Champions-League-Titel insgesamt hier erringen. Das ist sein großes Ziel. Das wäre der krönende Abschluss seiner Karriere. Und den Kielern merkt man ein bisschen an, dass sie im gestrigen Halbfinale gegen Ciudad, das war ja wirklich eine unglaublich kämpferische Leistung, die sie da gezeigt haben, dass ihnen das noch in den Knochen steckt. Philipp Jicher zum Beispiel, der Tscheche, dem kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Bislang einer der besten Werfer. Aber andere, von denen man einiges erwarten hätte in dieser Partie, zum Beispiel Daniel Narcis, die kommen nicht so zur Geltung, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hätten. Jetzt gilt es nochmal, alle Kräfte zu mobilisieren. Alfred Gislason hat vorhin wie wild auf seine Spieler eingeredet. Da kamen fast die Augen aus den Höhlen. So hat er sich konzentriert darauf. Und jetzt gleich geht es weiter. 3 Tore sind aufzuholen. Kiel liegt hinten, 17-20.
Kai Hoffmann berichtete live von der Handball-Champions League. Pleiten, Pech und Pannen prägen jetzt auch das DFB-Quartier zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Südafrika. Gestern noch Ungarn 3-0 geschlagen und dann heute das. Felix Mansel.
Erneuter Schock für Bundestrainer Joachim Löw. Jetzt fällt auch noch Verteidiger Heiko Westermann für die Weltmeisterschaft in Südafrika aus. Der Schalker zog sich gestern Abend im Testspiel in Budapest gegen Ungarn kurz vor Schluss einen Kernbeinbruch im linken Fuß zu. Das ergab eine Kernspin und eine Computertomographie am Sonntagnachmittag in einem Krankenhaus in Bozen.
Westermann ist nach Rolfes, nach Adler, Ballack und Tresch damit Ausfall Nummer 5 im Team von Joachim Löw. Fußballer sprechen in solchen Fällen von der Seuche, die eine Mannschaft befällt. Sorgen hat auch England. Das Team des Trainers Fabio Capello nämlich hat einen WM-Test gegen Japan gewonnen und zwar mit 2-1, allerdings nur aufgrund zweier Eigentore der Japaner. Fabio Capello steht darüber hinaus im Verdacht, demnächst Vereinstrainer bei Inter Mailand werden zu wollen und dort José Mourinho abzulösen, der heute als neuer Coach von Real Madrid vorgestellt wurde. Turbulent ging es auch in Istanbul heute zu. Beim großen Preis der Türkei in der Formel 1 gelang den McLaren-Mercedes der Doppelsieg. Der Weltmeister von 2008, Lewis Hamilton, siegte vor dem Weltmeister von 2009, Jenson Button. Beide profitierten vom Debakel der Red Bull-Konkurrenten, die sich gemeinsam an Position 1 und 2 liegend ihre eigenen Siegchancen zerstörten. Grund: eine hochriskante Attacke von Sebastian Vettel gegen seinen Teamgefährten Mark Webber in Runde 40. Jens Gideon.
Vettel fuhr am Ende einer langen Geraden neben dem führenden Australier, glaubte schon vorbei zu sein und zog plötzlich nach rechts in Webbers Fahrspur. Ein sehr riskantes Manöver, das schiefgegangen ist.
Ich denke, ich war nicht zu übereifrig. Also ich hatte ja doch einige Runden Zeit, mir das Ganze anzuschauen. Und wir waren alle in etwa gleich schnell. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen schneller kann. Also habe ich meine Chance genutzt.
Genutzt? Sebastian Vettel schoss sich selbst aus dem Rennen. Webber als Dritter der Tageswertung rettete die Führung im Gesamtklassement mit jetzt 6 Punkten Vorsprung vor Jenson Button. Die Deutschen Schumacher als Vierter, Rosberg als Fünfter und Adrian Sutil als Neunter kamen ebenfalls noch in die Punkteränge. Und die deutschen Tischtennisherren haben das Finale der Mannschaftsweltmeisterschaft in Moskau gegen Abonnements-Weltmeister China verloren. 1-3 hieß es am Ende. Einzig Timo Boll hatte sein Einzel gewinnen können.
Rolf-Rainer Gex mit dem Sport an diesem Wochenende. Und das war für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Sonntagabend noch. Am Mikrofon war heute Abend Wolfgang Müller.